Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
Scena 67-27 terza.
Musica del piano.
Ob ich mit dem gehe oder mit Zampano, für mich bleibt es doch immer dasselbe.
Bei Fellini ist alles drin, was großes Kino ist, weil jedes Bild auch ein wahnsinnig literarisches Bild ist, aber auch gleichzeitig eine irrsinnige Sinnlichkeit hat.
Fellini had something very special, and it was a particular vision of the world.
Wie alt sind Sie, Signore?
43.
Machen Sie diese Kur zum ersten Mal?
Ja. Jetzt schön tief atmen.
Did you ever meet Fellini?
Yes, many times. He was very nice. He was very warm.
Winner is Italy for Federico Fellini's 8.5.
Eine Krise. Totaler Mangel an Einfällen. Was ist, wenn es nicht nur eine vorübergehende ist, wenn es der endgültige Einsturz eines Lügengebäudes wäre, aus Unvermögen und Talentlosigkeit?
Und so wie Fellini da die Welt sieht, so sehe ich sie eigentlich auch.
Miss Frank, darf ich fragen, wie lange Sie in Rom bleiben wollen?
The gentleman wants to know how long you will stay in Rome.
Oh, 4 months.
Oh.
Der fantasiereichste, böseste und gleichzeitig liebevollste Film und zugleich der artistisch verblüffendste, der Fellini bisher gelungen ist.
Wieder ist alles wie vorher.
Scheinwerfer.
Wieder bin ich verwirrt.
Scheinwerfer.
Aber diese Verwirrung bin ich selbst. Ich bin, wie ich bin, aber nicht, wie ich sein möchte. Aber ich habe keine Angst mehr.
Ladies and Gentlemen, Federico Fellini.
Montag jährte sich der 100. Geburtstag des italienischen Regisseurs Federico Fellini. Fellini erzählte gerne, er sei im Erste-Klasse-Abteil eines Zuges zur Welt gekommen. Eine dieser vielen kleinen Lügen, mit denen sich dieser Maestro gerne geschmückt hat. Denn zur Wahrheit gehört, dass am 20. Januar 1920 die italienische Bahn streikte. Übrigens auch am 31. Oktober 1993, am Tag, als der berühmteste Regisseur Italiens starb. Über das Leben und die Filme des Meisters gepaart mit vielen Erinnerungen seiner Weggefährten, die ich unter anderem aus unserem unendlichen Archiv gefischt habe, sprechen wir in dieser Stunde und legen gleich los.
Federico Fellini is responsible for adding a new word to our language. Fellini-eschi.
Es gibt nur eine Handvoll Künstler, die ihrem Werk eine derartige Eigenständigkeit verpassen, dass sie auf den ersten Blick oder nach dem ersten Ton oder nach dem ersten Satz sofort wiederzuerkennen sind. Kafkaesque sagen wir in Bezug auf Franz Kafka oder Chaplinesque in Bezug auf den Slapstick eines Charlie Chaplin. Auch der italienische Regisseur Federico Fellini gehörte zu dieser Liga, wie sein Freund und Schauspielalter Ego Marcello Mastroianni es uns gerade gesagt hat, hier in einem O-Ton von der Verleihung des Ehren-Oscars an Fellini 1993. Fellinesque, das bezeichnet vor allem so überdrehte, bunte, überbordende Bilderspektakel, ein Markenzeichen für die Ewigkeit und das alles in einem recht schmalen Werk von knapp 30 Filmen. Hartwig Tegeler hat sich auf die Suche nach den bekanntesten Fellinesken Momenten gemacht.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Das Credo. Gute Filme machen, und zwar solche, in denen der Regisseur von sich selbst erzählt. Und natürlich dazu der Traum, der Zirkus, die Fantasie, die Sinnlichkeit der Frauen, die Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs und Masken, die manchmal gar nicht wie solche aussehen.
Lust auf einen Film?
Noch Gesicht einer Schauspielerin oder schon andere Realität?
Platz 5. La Strada, das Lied der Straße, 1954.
Gelsomina, du kennst doch Zampano, der Mann von Rosa.
Schwarz-Weiß-Filmästhetik, Fellini noch in der Tradition des Neorealismus. Visconti, Rossellini, Di Sica, Armut, soziales Elend. Dann dieses erste Bild von Giulietta Masina. Die Masina. Bis zu Fellinis Tod war sie 50 Jahre mit ihm verheiratet. Als Gelsomina, die an den Schausteller Zampano verkauft wird. Gelsominas Gesicht, Kind, Frau, unschuldig, naiv, ja, aber gleichzeitig das Leid der Armut ausdrückend und tragend, das ihr ganzes bisheriges Leben durchzog und weiter durchziehen wird. Anthony Quinn kann Zampano so brillant spielen, wie er will, gegen die Wucht dieses Gesichts von der Masina kommt er nicht an.
Platz 4. La Dolce Vita, das süße Leben, 1960.
Die Szene im Trevi-Brunnen. Anita Ekberg, schwarzes Abendkleid, das tiefe Dekolleté, ewige Brunnennixe. Aber Fellini wäre nicht Fellini, wenn in diesem Bild nicht etwas hinzukommen würde.
Marcello, komm hier!
Wenn in dieser Szene irritierend nicht auch die Unsicherheit spürbar wäre von Marcello Mastroianni, dem Journalisten, der diese Frau verführen will, aber von ihrer erotischen Wucht verunsichert, wie erschlagen ist.
Ich komme gleich.
Wie er sich, um Silvia in den Brunnen nachzusteigen, die Schuhe, wahrscheinlich auch die Socken auszieht, da schaudert es einen angesichts dieser unsinnlichen Unbeholfenheit.
Platz 3, Fellinis Casanova, 1976.
Venedig.
Da, wo Casanovas Reise in dieser überbordenden Masken- und Schattenwelt begann.
Werde ich Venedig je wiedersehen.
Dann am Ende als Bibliothekar in Böhmen.
Neulich Nacht hatte ich einen Traum.
Erscheinen dem greisen Libertin, gespielt von Donald Sutherland, die Frauen in seinem Leben, um gleich wieder auf einer weiten Eisfläche zu entschwinden. Ein Mann, der sich der Liebe, der Lust, der Sinnlichkeit, dem Sex verschrieben hat, aber in der Unmöglichkeit der Erfüllung seines Begehrens zum tragischen, auch lächerlichen Helden wird. Eine tiefe Traurigkeit verbindet sich mit diesem Bild des alten Frauenhelden, tiefe Falten, ausgefallene Haare, da in seinem Lehnstuhl sitzend. Einer, der sich der Illusion seiner selbst hingab. Radikale Dekonstruktion männlicher Selbstvergötterung.
Platz 2, 8,5. 1963.
Der Regisseur Marcello Mastroianni, wieder alter Ego Fellinis, in der Schaffenskrise. Fellini ist ganz bei seinem Credo, Geschichten von sich zu erzählen. Als Traum, als Realität. Ach, am Anfang schwebt er heraus aus der Realität, flieht quasi nach oben und muss mit einem Strick am Bein festgebunden wieder heruntergezogen werden.
Es ist ein Typ, der sich alles nehmen, alles an sich reißen will, der auf nichts verzichten kann. Der wechselt jeden Tag die Richtung, weil er Angst hat, in die falsche zu gehen. Er stirbt wie ausgeblutet.
Und so endet der Film?
Nein, so fängt er an.
8,5 endet mit diesem Reigen, in dem alle, zur Musik einer Zirkuskapelle natürlich, alle, die in dem Leben dieses Menschen eine Rolle gespielt haben, tanzen. Und tanzen. Und Guido, alias Marcello, alias Federico Fellini, sagt zu Luisa:
Es ist eine Freude zu leben. Lass uns unser Leben gemeinsam leben. Ich kann dir nichts anderes sagen, Luisa, weder dir noch den anderen.
Nicht nur ein Satz über die Lebensfreude, auch ein Bild, das eben die zeigt.
Platz 1: Fellinis Schiff der Träume, 1980.
Und dann natürlich nicht zu vergessen die Meere aus gigantischen Plastikplanen, die, wenn wir nur einen Blick darauf werfen, die Realität ja eh schon transzendiert haben. Im Schiff, in Fellinis Schiff der Träume, da gab es auch die Attraktion eines riesigen Rhinoceros. Und am Ende, nach vielen Katastrophen, nach dem Sinken des Schiffs, sieht man den Erzähler, der durch den Film geführt hat, mit dem Rhinoceros zusammen im engen Rettungsboot. Der Mann hält einen Becher in die Luft und sagt:
Lo sapevate che il rinoceronte dà un ottimo latte.
Rhinoceros-Milch ist wirklich nicht zu verachten. Von wegen, die Fellini-Träume sind verschwunden.
Hartwig Tegelers kleiner Ritt über die großen und kleinen fellinesken Kinomomente, und ich bekomme da schon ganz Gänsehaut, wie sich jemand eine ganz eigene Welt erschaffen hat aus dem Material der Welt. Kritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Anke, in einem Satz, was ist dein fellinesker Kinomoment?
Ja, ich würde sagen, das Fellineske stellt sich doch einfach ein. Also man kann gar nicht nachdenken, sondern es ist ein Bild, was uns trifft. Und bei mir bleibt dann doch immer das offene Gesicht von Giulietta Masina, die ja in vielen seiner Filme mitgespielt hat. Es ist ein Gesicht einer Frau, die niemals jung war, aber auch die niemals alt wurde. Und es ist ein offenes Gesicht, was uns bewegt. Und genauso offen wie ihr Gesicht waren eben auch seine Kunstwerke offen, die uns aber mit in eine geschlossene Fellineske Welt genommen haben.
Le notti di Cabiria, 188 a quarta. Silenzio, azione!
Genau, wir legen los mit unserer ersten Klappe zum Thema Federico Fellini. Sein Weg führte ihn von seiner Geburtsstadt Rimini nach Rom, vom Müßiggänger, Journalisten, Gagschreiber, Karikaturisten zum Drehbuchautor und Regisseur. Ästhetisch begann Fellini ja im italienischen Neorealismus, einem vor allem Nachkriegsitalien sehr beliebten Filmstil, der auf echte Schauplätze und so kleine Alltagsgeschichten abzielte. Dazu sagte Fellini einmal selber:
Ich finde, jeder sollte grundsätzlich nur die Dinge erzählen, die er kennt, die er gelebt hat oder erlebt hat. Ich würde mich völlig hilflos fühlen, wenn ich einen Film über eine Gesellschaft machen müsste, die ich nicht kenne, mit Menschen, die sich anders kleiden, anders essen und eine andere Sprache sprechen. Diese alltäglichen Lebensgewohnheiten wie Blicke, freundschaftliche Gesten, das Anzünden einer Zigarette, all das kann ich nicht authentisch nachvollziehen. Ich denke, dass man wirklich nur die Dinge erzählen kann, die man auch kennt.
Dinge, die man kennt und dennoch in seinem ersten eigenen Film, Die bittere Liebe von 1952, einer Tragikomödie, die ja schon sehr viel mit Illusion und Magie spielt, sagt er ja, das sind seine Triebfedern, das Traumhafte, die Bühne, der Zirkus. Anke Lewicke, wie geht das überhaupt mit den Anfängen im Neorealismus zusammen?
Naja, brauchen Träume nicht eine Wirklichkeit und verarbeitet man in den Träumen nicht die Wirklichkeit? Also Fellini hat ja gerade gesagt, ich muss doch wissen, wie die Menschen rauchen. Und natürlich verfremdet man das dann im Traum. Aber um das zu verfremden, muss man ja erstmal wissen, wie sieht es in der Wirklichkeit aus und wie sieht es in meiner Wirklichkeit aus. Und natürlich ist bei Fellini das auch immer eine Flucht vor der Wirklichkeit, die Illusion. Aber er macht uns das auch immer klar, dass das eine Flucht ist. Dann findet man sich wieder mittendrin in der Realität. Und dann hebt der Film aber wieder ab bei ihm. Also es sind immer wieder Träume, Illusionen, die entstehen. Aber es sind Träume und Illusionen, die um ihre Endlichkeit wissen. Und ich denke, dass Fellini uns damit auch einen Spiegel immer vorhält, uns zeigt, uns auf unsere eigene Endlichkeit hinweist. Ja, und was machen wir dagegen? Wir träumen weiter, wir haben weiter Illusionen, um uns da nicht mit auseinanderzusetzen. Und genauso sind seine Filme.
Ich habe aber auch immer das Gefühl, egal wie tief er uns da hinabnimmt in seine Traumwelten und Traumspiele, und es gibt ja das Motiv der Rutschen, die sehr häufig vorkommen, also wir fahren sehr tief manchmal rein, dennoch liegt der Ursprung immer in der Realität. Also Träume, seine Träume voller Tagesreste. Oder sind es seine Träume? Sind es unsere Träume?
Es sind seine Träume, die dann aber auch zu unseren Träumen werden. Also die verbinden sich, weil das Unbewusste nimmt ja immer Kontakt mit dem anderen Unbewussten aus. Und ich finde das ganz schön, dass du das mit der Rutsche schon gesagt hast, weil er macht es ja auch immer wieder kenntlich, wann der Traum anfängt. Also da haben wir zum Beispiel den Film 8,5. Marcello Mastroianni spielt mal wieder sein alter Ego, dieses Mal auch ein Regisseur. Und zu Beginn ist er in einem Stau. Och, und er kommt nicht vorwärts. Und was ist? Er fängt auf einmal an zu fliegen. Das ist ein ganz erhabenes Gefühl. Aber was passiert dann?
Hey, giù. Giù definitivamente.
Ja, da sind zwei Männer, die ihn wieder zurückholen auf den Boden der Tatsachen. Das kann man natürlich für den Film so interpretieren. Da geht es um einen Regisseur, um das Filmemachen. Also da ist auch die ganze Berg- und Talfahrt von Fellinis Karriere mit drin. Mal war er gefeiert, mal wurde er kritisiert. Ja, und weil du das eben so mit den Tagesresten gesagt hast, und ich kann jetzt nur, weil es auch um Träume geht, nur assoziativ antworten, dann ist man ja in La Dolce Vita auf einmal wieder in Rom, in der modernen Vorstadt, und auf einmal ist das Gesicht des Faschismus da. Also so kommt der Faschismus auch wieder in die Bilder rein. Oder das Leben, wenn sie in La Dolce Vita eben eine Prostituierte zu Hause besuchen. Das finde ich so ganz interessant. Und bei den Träumen zu bleiben. Träume kennen keine Moral und keine Tabus. Und genauso ist es mit den Filmen von Fellini.
Gesichter hast du schon erwähnt. Und das sind ja vor allem so ausdrucksstarke Gesichter. Wir haben Giulietta Masina schon erwähnt, seine spätere auch Ehefrau mit diesen expressiven Augen. Aber auch Alberto Sordi, der große Komiker des italienischen Nachkriegskinos, spielt eine wichtige Rolle in seinen Filmen. Alle sehen aus wie Clowns, also als würden sie schon Masken tragen. Kommt da der Comiczeichner und Karikaturist so ein bisschen durch?
Ja, auf alle Fälle. Und er will ja immer ein Wesen erkunden. Also der lässt die Gesichter ja auch erstmal Gesichter sein. Sind ja auch nicht unbedingt Zeichen für was. Sie sollen auf gar nichts verweisen. Und das finde ich dann auch schon immer ganz bemerkenswert, weil seine Helden haben ja eigentlich auch nie eine psychologische Erklärung. Also man fragt sich doch nie, warum macht er jetzt das? Warum tut sie nicht dieses? Sondern es sind wirklich Sehfilme. Und deshalb guckt man sich die Gesichter auch erstmal so an. Und es heißt dann ja manchmal, sie sind schon so grotesk geformt, Clowns und sonst was. Aber in dieser grotesken Überformung findet er ja doch auch immer eine Wahrhaftigkeit. Und ich finde, da kommt auch immer ein großer Humanist letztlich durch.
Auch wenn Fellini in seinem Leben von Rimini nach Rom gezogen ist, also von Westküste zur Ostküste, haben ihn seine Erfahrungen, Erinnerungen an seine Heimat nie wirklich losgelassen. Wie fließt das in seine Filme ein?
Naja, wenn du an Rimini denkst, dann denkt man doch so ein bisschen an Badeort
ja,
auch. Ne?
Und Tourismus mittlerweile.
Ja. Und man hat doch das Gefühl, die Figuren und überhaupt die Filme von Fellini, die sind doch eigentlich in so einer permanenten Auszeit. Hast du da jemanden mal mit Aktentasche gesehen oder sonst was? Genau so. Und wenn man dann in Rom ist, über die Via Veneto geht, dann flanieren die Leute genauso wie in Rimini über die Strandpromenade. Und es ist ja ganz häufig auch so, dass seine Figuren auch nachts die Sonnenbrille aufziehen. Und dadurch kommt auch immer so ein italienisches Moment mit rein, eine Sinnlichkeit, eine Freude und eine Eleganz.
Und auch die Müßiggänger sind auch immer wieder da. In seinem Film zunächst seine alten Kumpels, die er da gefilmt hat. Sein Bruder spielt ja auch mit in die Müßiggänger, aber später ja auch.
Ja, es ist ganz interessant. Diese Müßiggänger kann man einmal so sehen, ja, sie sind eigentlich auch Zeitdokumente, gerade in diesem ersten Film, den du gerade erwähnt hast, weil sie nach dem Krieg eigentlich keine Idee haben, keine Utopie. Wie sollen wir unser Leben angehen? Also es gibt für sie kein gesellschaftliches oder politisches Modell, aber es ist auch ein bisschen Müßiggang aus Passion. Und das finden wir immer wieder. Also Marcello Mastroianni als Klatschjournalist ist ein Müßiggänger, genauso wie Annette Armé, diese reiche Frau, auf die er trifft.
Dieses ganze Rom ödet mich an. Man sollte auf einer Insel leben.
Kaufen Sie sich eine.
Ich habe schon daran gedacht. Aber ob ich dann da leben würde?
Wissen Sie, was Ihr Unglück ist? Sie haben zu viel Geld.
Ihr Unglück ist, dass Sie zu wenig haben.
Ja, das ist doch eine pervertierte Form des Müßiggangs, könnte man sagen. Es wird hier keine politische Botschaft verkündet, aber doch ein System, ein Lebensmodell in Frage gestellt. Und gleichzeitig kommt aber auch eine existenzielle Melancholie zum Vorschein, die wirklich so ein roter Faden durch das ganze Werk von Fellini ist.
Wir machen hier jetzt einen filmischen Schnitt und fragen uns gleich, wie denn das heutige Rimini über den berühmtesten Sohn der Stadt nachdenkt und wie sie an ihn erinnern. Aufsätze und Notizen von Federico Fellini, ein Text mit dem Titel Mein Rimini. Anke, lies mal bitte vor.
Rimini, was ist das? Eine Dimension der Erinnerung, eine verfälschte, manipulierte Erinnerung, die ich so vielfältig ausgenützt habe, dass ich ihr jetzt gegenüber verlegen bin.
Also so hat sich Federico Fellini an Rimini erinnert. Aber wie erinnert Rimini heute an ihn? Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg hat den Küstenort für uns besucht.
Es ist der Ort, an dem alles begann. Ein Kino im Zentrum von Rimini. Es ist früher Vormittag und Francesca Fabri Fellini sitzt in einem der mit rotem Samt bezogenen breiten, weichen Kinositze. Hier, erzählt die Nichte Federico Fellinis, habe der später weltbekannte Regisseur seine erste Begegnung mit der Kinowelt gehabt.
In questo cinema Fulgor.
In diesem Kino, dem Fulgor, hat Onkel Federico 1926 mit seinem Vater im Alter von 6 Jahren seinen ersten Film gesehen. Er hat später erzählt, dass die Bilder dieses Films, des Stummfilms Maciste, seine Fantasie angeregt haben. Da hat alles seinen Anfang genommen. Der Saal des Fulgor heißt heute zu seinen Ehren Sala Federico. Um den 100. Geburtstag des Meisters angemessen zu feiern, wird im Fulgor 2020 fast jeden Tag ein Fellini-Film gezeigt. Aber nicht nur sein Lieblingskino, ganz Rimini ehrt seinen größten Sohn. In Rimini ist Fellini geboren, dort ist auf seinen Wunsch beerdigt worden. Und Rimini, sagt seine Nichte, finde sich häufig in seinen Filmen wieder, nicht nur in Am Akkord. Viele Fellini-Szenen seien aus Eindrücken und Fantasien seiner Jugend geboren, erzählt Francesca. Als er jung war, hockte er sich häufig hinter den Zaun des Grand Hotels und beobachtete an Sommerabenden die Schauspielerinnen und andere Frauen, die zur Musik eines Orchesters mit Männern im Smoking tanzten. Genau so hat er es dann in seinen Filmen wiedergegeben. Rimini hat Fellini im Castel Sismondo, 10 Gehminuten vom Fulgor entfernt, eine große multimediale Ausstellung gewidmet. Auf die weißen Lamellen am Eingang ist die ikonischste aller Fellini-Filmszenen projiziert. Anita Ekberg, die in Dolce Vita im Trevi-Brunnen stehen, die Hände nach Marcello Mastroianni ausstrecken.
Marcello, come here!
Fellini, sagt Ausstellungsorganisator Marco Leonetti, habe wie kein anderer Italien und die moderne Gesellschaft erzählt. Nicht zuletzt in seinem bekanntesten Film. Dolce Vita hat die Zeit des Wirtschaftswunders in Italien auf eine Weise geschildert, wie es keiner zuvor getan hatte, quasi als Live-Übertragung. Er hat den Enthusiasmus, die Ausschweifungen beschrieben, aber auch den Niedergang vorausgeahnt, die negativen Aspekte der Modernisierung beschrieben. Ironie, Schönheit, Innovation. Diese drei Elemente, sagt Marco Leonetti, ziehen sich durch alle Fellini-Filme. Und der 5-fache Oscar-Gewinner sei visionär gewesen. Nicht nur in Dolce Vita, auch in seinen Spätwerken. Im Schiff der Träume werden der Zerfall des Balkans und das Flüchtlingsthema vorweggenommen. In Ginger und Fred die gesellschaftlichen Veränderungen durch das Entstehen des Privatfernsehens. Die innovative Art Fellinis, meint Leonetti, sei ein Grund, warum der erfolgreiche Regisseur in unterschiedlichen Epochen auch erbitterte Gegner hatte. Zunächst kritisierten die linken Anhänger der Neorealisten Fellini wegen der zunehmenden träumerischen und fantastischen Elemente in seinen Filmen. Nach Dolce Vita forderten Katholiken, ihm den Reisepass zu entziehen. Leonetti sagt schmunzelnd, Fellini ist immer so weit voraus gewesen, dass seine Filme in dem Moment, in dem sie erschienen sind, Irritationen ausgelöst haben und von vielen nicht verstanden wurden. Nach und nach aber zeigte sich, dass seine Filme immer aktueller sind.
Attuali.
La Strada am Accord, 8,5 und natürlich Dolce Vita. Fellinis Nichte Francesca zeigt Schülern die großen Filme und stellt fest, dass die Gefühle, die sie auslösen, zeitlos sind.
Vedo che i telefonini.
Ich bemerke dann, dass alle Handys ausgeschaltet werden, dass die Schüler gefesselt sind von der Klasse der Schauspieler in einem Schwarz-Weiß-Film, der ihre Gefühle, ihren Geist erreicht. Ich sehe, dass sie bewegt sind.
Vedo commuovere.
Nicht nur in Rimini wird an den 100. Geburtstag Fellinis erinnert. In Rom, Mailand und Triest gibt es zurzeit ebenfalls Ausstellungen zu Fellini. In ganz Italien nehmen Kinos Fellini-Filme ins Programm. Die Multimedia-Ausstellung aus Rimini soll im kommenden Jahr auch nach Berlin kommen.
Also wenn Sie Ihre Kinder mal vom Handy wegholen wollen, sollten Sie ihnen einfach einen Fellini-Film zeigen.
Per me non c'è niente di più stimolante, di più eccitante che un teatro vuoto, cioè affacciarmi all'inizio di un film su un enorme spazio squallido, in penombra, completamente disadorno.
Für mich gibt es nichts Anregenderes, nichts Erregenderes als ein leeres Studio. Wenn ich in diesem riesigen, leeren, schmucklosen Raum stehe, dann ist das für mich ein faszinierender Moment, ein Moment der wahren Erregung. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese Leere in einigen Tagen mit einem Garten, einem Wald, einem Palast oder einer Kirche aufgefüllt sein wird, ist es eine Befriedigung. Den gleichen Reiz empfindet wohl ein Autor vor einer weißen Seite oder ein Maler vor einer Leinwand. In Cinecittà kann ich meine Sachen genau so machen, wie ich sie mir vorstelle. Im Freien gibt es mehr Zufälle, Ungenauigkeiten. Alleine das Licht. Das Licht ist die Seele des Kinos. Draußen scheint die Sonne und zur Sonne kann man nicht sagen, etwas mehr nach links, mehr nach rechts, weniger stark, ausmachen. Also für mich, für meine Filme, besteht die absolute Notwendigkeit, im Studio zu drehen.
Und dieses Studio, das war für Lini immer das Studio Nummer 5, so rum, in der Cinecittà. Seine ganz eigene Leinwand auf dem Gelände des legendären italienischen Filmstudios, das ja häufig als billigeres und effizienteres Hollywood in Europa bezeichnet worden ist. Der deutsche Filmkritiker Georg Seesen hat mal sehr treffend geschrieben, Hollywood produziert Träume, aber Cinecittà träumt. Dabei hat, ehrlich gesagt, Anke, wir haben ja darüber schon gesprochen, Fellini den Weg ins Studio ja erst finden müssen über den Neorealismus auf den Straßen. Wir erinnern uns auch an seine ersten Filme, wie die Müßiggänger. Das war noch ganz weit weg von Cinecittà.
Ja, das war so ein bisschen dokumentarisch schon. Statisch war da noch die Kamera. Und wir haben ja auch schon darüber geredet, dass in seinen Filmen immer wieder Zirkusszenen, Varietés oder sonst was vorkommen. Und hier gehen diese Müßiggänger einmal auf ein Karnevalsfest. Und das ist was eine ganz tolle Szene. Also du hast die Kamera fest da stehen und dann siehst du die Leute, wie sie verkleidet sind als Chinesen, als Musketiere und alles. Und das ist so ein praller, sinnlicher, ganz toller Moment. Und solche Szenen findest du aber später auch im Studio und die haben denselben Effekt, auch wenn es nicht mehr abgefilmt ist aus der Wirklichkeit, sondern wirklich einfach, ja, könnte man jetzt sagen, gebaute Wirklichkeit. Und das finde ich eben ganz spannend zu beobachten und es hat sich dadurch dann auch formal was bei ihm geändert, weil mit einer statischen Kamera erkundest du ja immer die Tiefe des Raums. Und wenn wir jetzt neuere Filme von ihm nehmen, dann hat die Kamera ja eher immer so eine gleitende Bewegung.
Als würde ein Fresko sich abtasten quasi, ne, von links nach rechts.
Ja, und dieses Fresko, das ist eben ganz interessant. Das ergibt eben keine klassische Erzählung, sondern seine Filme leben ja eben immer von diesen Kompositionen, die er sich da ausdenkt, wo der Mensch dann auch mal zur Skulptur wird, zur Antike. Und die Erregung, die, von der er eben erzählt hat, die ist ja immer in diesen Bildern da. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, man sagt ja immer, Träume sind assoziativ. Aber hast du das Gefühl, dass die Filme diese Struktur von Träumen dann übernehmen?
Nein, nicht wirklich. Es ist dann eher dann Fellini mit beiden Füßen in der Manege, im Zirkus. Alles ist Zirkus, unser Leben ist ein Zirkus, eine Nummernrevue in der Manege. Die Nummern sind es.
Ja, das stimmt. Und er ist der Dompteur, der große Zampano und alles. Und ich finde das ganz schön, weil wenn er gedreht hat, ist es eben immer anders gewesen. Normalerweise ist, wenn ein Regisseur sagt, Action, alles ruhig. Aber wir haben hier einen schönen O-Ton von Nicola Piovani. Das war der Komponist aus Ginger und Fred. Der hat was ganz anderes erlebt.
Sie müssen sich das Filmset von Fellini als etwas völlig Anormales vorstellen. Mit vielen Komparsen, einem großen Orchester, einfach mit unglaublich vielen Menschen. Normalerweise ist es am Set immer sehr laut und wenn der Regisseur sagt Action, wird es im ganzen Studio ruhig. Bei Fellini passierte genau das Gegenteil, denn er hatte keinen Drehplan. Es war alles improvisiert. Während er also über die nächste Szene nachdachte, war es am Set mucksmäuschenstill. Sobald er aber sagte Action, fingen alle an, wie wild herumzuschreien. Und Fellini schrie am lautesten, gab Anweisungen. Die Schauspieler, die ganz neu dabei waren, waren völlig überfordert von diesem Chaos. Doch das war Fellinis Art, Kino zu machen. Sein Set war ein riesiger Vergnügungspark.
Particolarità credo del suo modo di fare cinema. Perché andare sul set di Fellini era come andare a un Luna Park.
Ein riesiger Vergnügungspark bei Fellini beim Drehen, dann auch auf der Leinwand das Orgiastische. Und mit diesem Film wurde er spätestens in den 60er Jahren zu einer Art Symbol, auch ja international, ein Verweis, ein Zitat, auch dargestellt in der berühmtesten Kinoschlange der Kinogeschichte.
Wir haben letzten Mittwoch den neuen Fellini-Film gesehen. Er ist nicht einer seiner besten. Ihm fehlt die kohäsive Struktur. Weißt du, man hat das Gefühl, dass er sich nicht absolut sicher war, was er sagen wollte. Ich muss gestehen, es kam mir eigentlich immer schon so vor, dass er mehr ein technischer Filmemacher ist. Zugegeben, La Strada war ein großartiger Film, großartig in der Anwendung negativer Energie, mehr als alles andere. Zum Beispiel bei Julia und die Geister und auch bei Satyricon fand ich ihn unglaublich nachgiebig. Er ist für mich einer der nachgiebigsten Filmemacher, die ich kenne.
Das Schlüsselwort ist nachgiebig.
Ja, Woody Allen nutzt Fellini so als Bezugsgröße in seinem Stadtneurotiker. Anke, aber wir sind jetzt im Jahr 2020. Ist das noch so denkbar, dass man in der Kinoschlange steht und jemand spricht so über Fellini? Was ist Fellini heute? So eine Kuriosität aus der Filmgeschichte? Kanon, staubig, alles schon gesagt?
Nee, ist nach wie vor, finde ich, ein großer Visionär und also jemand, der einfach, was wir schon gesagt haben, seine eigene Wirklichkeit gebaut haben. Und was ich eben auch ganz spannend finde, weil wir ja eben den großen Dompteur hatten. Also er erzählt ja auch immer davon, dass er als Regisseur diese Allmachtsfantasien hat, eben diese Welt eben zu dirigieren, der große Puppenspieler zu sein. Aber gleichzeitig dekonstruiert er diesen Wunsch eben auch immer wieder. Und da kommt dann eben die Stille, die er nicht ertragen hat. Die große Melancholie ist da auch wieder da.
Eine Runde machen wir noch zu Fellini, dann das Thema Fellini und die Frauen.
Sorelle, attenzione. Un uomo, un maschio, s'aggira tra noi. Dobbiamo fermarlo.
Schwestern, es ist ein Mann unter uns und er guckt uns an, sagt die Anführerin der Feministinnen, die einen immer verwirrter werdenden Marcello Mastroianni in der Menge entdeckt. Und dann jagen sie ihn zu einem Kampflied. Eine Frau ohne einen Mann, das ist das wahre Paradies, singen sie. Für seine Groteske Die Stadt der Frauen von 1980 wurde Fellini ordentlich angefeindet. Er würde nichts mehr verstehen, schon gar nicht vom Kampf des Feminismus. Anke, stimmt ja auch irgendwie. Wollte er das überhaupt?
Ich weiß gar nicht, ob er in diesen Kategorien damals so gedacht hat und das klingt jetzt schon wieder so entschuldigend, aber ich glaube, dass damals, und da hat der Film sicher auch was von einem Zeitdokument irgendwie einen Nerv getroffen wurde, dass wo sich der Feminismus mit seinen Theorien gebildet hat und dann direkt aber auch vorgeführt wird, dass sich da viele Frauen von angegriffen gefühlt haben, das kann man doch einfach jetzt mal so nachvollziehen. Ich denke aber, wenn man den Film heute sieht, dass er doch eher einmal eine Bewegung hat, die alle Fellini-Filme durchziehen. Also man sieht immer wieder Männer, die sind auf der Suche nach Frauen und dann müssen sie aber trotzdem fliehen. Man könnte auch sagen, man sieht Männer, die Angst vor ihrer eigenen Potenz haben.
Mastroianni trifft ja dort einen anderen Mann, so eine Art Ein-Mann-Anti-Frauen-Guerilla. Das ist ein mit Bräunungscreme eingeschmierter Typ mit orangenen Haaren, der im Bademantel rumläuft und in einem Turm wohnt. Und dieser Mann erinnert mich wirklich an Donald Trump. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also das zum Thema visionäre Träume von Fellini. Aber nochmal Fellini und die Frauen, Anke. Also sie prägen ja alle seine Filme. Ne? Er zeigt sie in jedem Alter, als Engel, als Prostituierte, in allen erdenklichen
unterschiedlichen Körperformen, dürr und mollig, alt und jung. Was ist das für ein Blick? Ein interessierter, ein sexualisierter?
Es ist auf alle Fälle ein sexualisierter, aber er macht auch immer wieder die Beschränktheit klar, die Fellini hat. Weil er kann Frauen nur in bestimmten Mustern denken. Also er kann gar nicht jenseits seiner Muster denken oder sozusagen wie Frauen sich selbst sehen würden. Also es gibt ja auch sogenannte Frauenregisseure, die das haben, Almodóvar zum Beispiel oder so. Davon ist Fellini weit entfernt, weil er im Grunde auch immer klar macht, ich bin ein Gefangener meiner eigenen Fantasie.
In 8,5 träumt ja Mastroianni von einem Haus, in dem alle Frauen seines Lebens wohnen. Sie baden ihn in Wein und dann tragen sie ihn in einem weißen Leinentuch durch die Gegend. 20 Jahre später stürzt dieses Haus ja über ihm ein in Stadt der Frauen. Ja, Anfeindungen, die Fellini selber ja so beantwortet hat.
Io credo di aver fatto sempre dei film femministi, cioè a favore delle donne.
Più di femminile, ma. Ich glaube, ich habe immer feministische Filme gemacht, also Filme zugunsten der Frauen. Wenn ich zum Beispiel hypersexuelle, sinnliche Frauen und auf der anderen Seite besonders hässliche, verunstaltete Frauen in meinen Filmen zeige, sind sie immer so dargestellt, wie sie das infantile, unreife, voyeuristische Auge eines Mannes sieht, der nie erwachsen geworden ist, der eine Frau sofort mit einer ganzen Reihe Tabus in Verbindung bringt. Entweder er hebt sie in den Himmel oder er verachtet sie. Die engelhafte oder die dämonische Frau. Es ist immer das Gleiche.
Esaltandola o disprezzando. Solito vecchio discorso. La donna angelo e la donna infernale, demonio.
Also versuchte er jetzt, die Frauen zu verstehen oder machte er sich über die Männer lustig, die das versuchen?
Er macht sich auf alle Fälle über die Männer lustig, die das versuchen, würde ich ganz klar so sagen.
Ja, zentral war ja dann die Frau seines Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes, Giulietta Masina, die auch ja 50 Jahre seine Ehefrau war, mit dem sie ehrlich gesagt eine ganze Parade von außergewöhnlichen, vielschichtigen Frauenfiguren geschaffen hat. Sie ist ja auch ein Teil dieses Fellini-Kosmos.
Ja, und es ist ja ganz interessant, also er ist ja, über seine Fremdgeherei ist ja auch viel geschrieben worden und er hat sie natürlich auch dann in seinen Filmen, die ja nun mal autobiografisch sind, zum Thema gemacht und am meisten eben in Julia und seine Geister oder Julia und ihre Geister. Und es ist ja ganz interessant, was Massina überhaupt dazu sagt, zu Fellini und den Frauen.
Che le donne possano in un certo senso essere non so, sentirsi soddisfatte di come le combina. Ma questo non ha importanza.
Es ist nicht gerade so, dass man sich als Frau in Federicos Filmen bestätigt sehen könnte, so wie er die Frauen zurichtet. Aber das ist unwichtig. Schon Machiavelli sagte, der Zweck heiligt die Mittel. Der Erfolg und die Gunst, die meine Rollen als Gelsomina, Cabiria oder Giulietta beim Publikum und Kritik bekommen haben, waren so groß, dass es mir überhaupt nicht schwer fiel, meine eigenen Wünsche und den Ehrgeiz, sich besser als im wirklichen Leben darzustellen, beiseite zu tun. Insofern spielte meine eigene Eitelkeit überhaupt keine Rolle.
Ja, und ich habe ja eben aus Versehen gesagt, Julia und seine Geister. Und ich
gar nicht
glaube,
so aus Versehen.
Ja, ich glaube, das ist mir dann aufgefallen, das war wirklich ein Freudscher, weil im Grunde ist es so, dass diese Julia, diese Ehefrau, die mitbekommt, dass ihr Mann fremd geht, der da ja auch so schmierig aussieht und sonst was, eigentlich dann auf einmal durch seine Augen anderen Frauenkonzepten begegnet. Also was passiert da auf einmal nebenan? Da werden merkwürdige Orgien gefeiert. Ist das ein Bordell oder sonst was? Was hat sie da verloren? Was haben Männer da verloren? Das schwingt da ja so alles mit. Oder auf einmal sehen wir eine Rückblende in ihre Kindheit. Und da gibt es dann auf einmal ja die Jungfrau, die verbrannt wird. Ja. Also das sind so Sachen, die ich ganz interessant finde. Also es ist tatsächlich, dass man immer, auch wenn man hier, man guckt mit einem männlichen Blick auf diese Welt. Und was ich aber ganz schön finde, es gibt dann ja noch am Ende Ginger und Fred, da kommen ja Marcello Mastroianni und eben Massina nochmal zusammen. Und da wird dann eigentlich schon gezeigt, und dieser Film ist eine große Verbeugung vor dieser Frau, weil wer trägt da die Pepita-Hüte und Pepita-Melden, die Fellini immer getragen hat. Es ist nämlich nicht Mastroianni, sondern es ist sie. Und das ist, glaube ich, eine große Verbeugung, eine Liebeserklärung und sagt eigentlich auch, ja, wer nicht der Herr, sondern die Frau im Hause war.
Als er den Ehrenoscar bekommen hat, waren ja seine letzten Worte: Giulietta, wein, hör auf bitte zu weinen, weil sie war ja auch wirklich Teil dieser Welt. Vielleicht zählen ja auch so Konzepte wie Feminismus nicht in einer Welt, wo der Fellinismus das wichtigste Konzept ist. Anke, wir müssen zusammenfassen. 100 Jahre Federico Fellini, aktueller als man glaubt, ehrlich gesagt, und sicherlich auch ein Kino, das man wiederentdecken sollte. Vielleicht ja rein chronologisch, die Müßiggänger zuerst, über La Strada bis Ginger und Fred, oder?
Ich finde, man kann einfach so blind was raussuchen. Man wird immer wieder überrascht sein. Und ich meine, jeder Fellini-Film setzt ja den nächsten fort oder wird neu erzählt oder sonst was. Also ich finde, jeder hat da freie Wahl.
Ja, und er mochte das Wort Ende nicht. Darauf sollte man noch sprechen.
Ja, das ist ganz interessant. Ne? Das mochte er überhaupt nicht im Abspann sehen. Er fand immer, dass das eine Beleidigung für die Personen waren in seinem Leben. Weil er hat dann einfach gesagt, die haben doch auch ein Eigenleben jenseits des Films. Und ich glaube, wir haben ja jetzt irgendwie lange über Fellini gesprochen und sie sind doch auf alle Fälle da. Die traurige Massina aus La Strada, die Trompete spielt, Guido, der verrückte Regisseur. Also die sind doch immer noch mit uns. Ich meine, das ist lange her, dass ich sie gesehen habe, aber sie haben mich wirklich so, ja, sie begleiten mich. Und nicht nur, dass sie mich begleiten, sondern sie lassen mich dass die Welt einfach manchmal auch anders sehen. Oder zum Beispiel, wir sind ja häufiger in Venedig bei den Filmfestspielen. Und wenn wir da am Strand sitzen, dann denke ich immer, das kann doch eigentlich hier nur Fellini inszeniert haben. Diese ganzen tollen alten Frauen in ihren goldenen Badeanzügen. Dann drehe ich mich immer um und frage mich, wo ist denn der Federico hier?
Okay, dann endet die Sendung jetzt. Ich darf sie ja nicht. Ne? Wir haben zwar über das Werk und Leben von Federico Fellini erinnert, der kommenden Montag jetzt also 100 Jahre alt geworden wäre. Das letzte Wort der Sendung gilt dann auch dem Maestro und seinem Credo für die Unsterblichkeit des Kinos.
Ich glaube, es wird immer leben. Ich glaube nicht, dass wir uns dieser zauberhaften Möglichkeit berauben wollen, andere Leben führen zu können, ohne uns selbst erinnern zu müssen oder andere Orte besuchen zu können oder in anderen Persönlichkeiten fühlen und denken zu können. Solange Leute nicht nur nachts und zu Hause privat in ihren Betten Träume privat träumen wollen, sondern dies auch öffentlich mit anderen tun wollen, solange es solche Leute gibt, wird das Kino eine Zukunft haben.
Penso che il cinema avrà sempre un futuro.